SWR Kultur Hörbuch. Der lange Abschied von Raymond Chandler, Folge 11. Es liest Manfred Zapatka.
Ich sah ihn zu lange an. Ganz plötzlich gab es seitlich von mir eine kurze, mir kaum sichtbare Bewegung und ein betäubender Schmerz durchfuhr meine Schulter. Mein ganzer Arm starb ab, bis in die Fingerspitzen. Ich drehte mich um und erblickte einen großen Mexikaner mit gemeinem Gesicht. Er grinste nicht, er musterte mich nur kühl. Die 45er in seiner braunen Hand sank an seiner Seite nieder. Der Bursche hier war einer von der harten Sorte, und härtere als die gibt es nirgends. Ich rieb mir den Arm. Er drieselte ein bisschen, aber der Schmerz war immer noch da und auch die Taubheit. Wenn ich versucht hätte, eine Kanone zu ziehen, wäre sie mir wahrscheinlich aus der Hand gefallen. Menendez steckte dem Schläger die Hand hin. Scheinbar ohne jeden Blick warf er ihm die Waffe zu. Und Menendez fing sie auf. Er stand jetzt direkt vor mir und sein Gesicht funkelte. »Wo wollen Sie ihn hinhaben, Rotznase?« Seine schwarzen Augen tanzten. Ich sah ihn nur an. Auf solche Fragen gibt es keine Antwort. »Ich habe Sie was gefragt, Rotznase.« Ich befeuchtete mir die Lippen und fragte zurück, »Was ist denn mit Agostino? Ich dachte, der schleppt Ihnen die Artillerie hinterher.« »Chick ist weich geworden«, sagte er sanft. »Er war doch immer weich. Wie sein Boss.« Der Mann im Sessel zwinkerte mit den Augen. Fast lächelte er, aber doch nicht ganz. Ich spürte, wie mir Blut über die Wange rieselte. Ich spürte den dumpfen Schmerz des Schlags in meinen Backenknochen. Er breitete sich aus, bis mir der ganze Kopf wehtat. Es war gar kein harter Schlag gewesen, aber das Ding, das er dazu benutzt hatte, war hart. Ich konnte immer noch sprechen, und keiner versuchte, mich daran zu hindern. »Wieso prügeln Sie denn auf einmal in eigener Person, Mandy? Ich dachte, das wäre Kuli-Arbeit für die Sorte Jungs, die den großen Willy Megun zusammengeschlagen haben.« »Das ist wegen der persönlichen Note diesmal«, sagte er sanft, »weil ich ja auch persönliche Gründe hatte, Ihnen einen Wink zu geben. Die Sache mit Megun war rein geschäftsmäßig. Er bildete sich allmählich ein, er könnte mich rumschubsen. Mich, der ihm seine Anzüge gekauft hat und seine Autos, der ihm sein Bankkonto gefüllt hat und die Hypotheken für sein Haus bezahlt. Diese Strolche von der Sitte sind doch alle gleich. Ich habe sogar das Schulgeld für seinen Sprössling hingelegt. Da sollte man doch meinen, der Lump müsste ein bisschen dankbar sein. Aber was macht er? Kommt in mein Privatbüro marschiert und haut mir vor der Tippmieze eins um die Ohren. So ein hergelaufener Groschenschnüffler, sagte Menendez langsam, bildet sich ein, er kann aus Mandy Menendez einen Popanz machen. Er kann mich zum Gespött machen. Er kann mich so einfach mit zwei Fingern ausschmieren. Mich, Menendez. Ich sollte eigentlich mit dem Messer auf Sie los, Rotznase. Ich sollte Sie in kleine Scheibchen rohes Fleisch zerschnipseln. Lennox war Ihr Kamerad, sagte ich, und beobachtete seine Augen. Er kam zu Tode. Er wurde begraben wie ein Hund. Und es steht nicht mal ein Name über dem Dreck, in dem Sie ihn verscharrt haben. Und ich hatte ein bisschen damit zu tun, seine Unschuld zu beweisen. Und dadurch habe ich Sie in schlechtes Licht gebracht, was? Er hat Ihnen das Leben gerettet und sein eigenes verloren. Und das alles war Ihnen schnurzegal. Das Einzige überhaupt, was Ihnen nicht schnurzegal ist, das ist, den großen Mann zu spielen. Sie haben sich noch nie um wen anders gekümmert als um sich selber. Sie sind gar nicht groß. Sie sind bloß ein Krachmacher.« Sein Gesicht gefror, und er warf den Arm zurück, um mich ein drittes Mal zu schlagen, mit aller Kraft. Sein Arm holte noch aus. Da tat ich einen halben Schritt vor und trat ihm mit Wucht in die Magengrube. Ich hatte nicht nachgedacht, ich hatte nichts geplant, ich hatte keinerlei Chancen berechnet, noch ob ich überhaupt welche hatte. Ich hatte nur einfach genug von seinem Geschwätz, und ich hatte Schmerzen und blutete, und vielleicht war ich auch ein klein bisschen betrunken um die Zeit. Er klappte zusammen wie ein Taschenmesser, japste nach Luft und die Kanone fiel ihm aus der Hand. Er grapschte wie wild danach und tief aus seiner Kehle kamen ganz komische, unnatürliche Laute. Ich stieß ihm ein Knie ins Gesicht. Er kreischte auf. Der Mann im Sessel lachte. Das verblüffte mich. Dann stand er auf und die Kanone in seiner Hand hob sich mit ihm. »Bringen Sie ihn nicht um«, sagte er milde. »Wir möchten ihn gern noch als lebenden Köder verwenden.« Dann entstand eine Bewegung im Schatten der Halle und Olds kam zur Tür herein mit leerem Blick, ausdruckslos und kühl bis ans Herz hinan. Er sah auf Menendez nieder. Menendez lag auf den Knien, den Kopf auf dem Boden. »Weich«, sagte Olds, »weich wie Brei.« »Nein, weich ist er nicht«, sagte ich, »er hat einen Knacks. Den kann jeder mal kriegen. War der große Willie McGoon etwa weich?« Olds sah mich an. Der andere Mann sah mich an. Der ruppige Max an der Tür hatte noch keinen Laut von sich gegeben. »Nehmen Sie diese gottverdammte Zigarette aus dem Gesicht«, fauchte ich Olds an. »Entweder rauchen Sie richtig oder Sie lassen die Finger davon. Ich hab satt, mir das mit anzusehen. Ich hab Sie überhaupt satt, basta. Ich habe alle Bullen satt.« Er machte ein überraschtes Gesicht. Dann grinste er. »Das war eine abgekartete Sache hier, Jungchen«, sagte er aufgeräumt. »Schlimm was abgekriegt? Hat der böse Onkel Ihnen das Bäckchen zerkratzt? Na schön. Fällig war's ja mal. Und für uns ist es verdammt nützlich gewesen, dass es fällig war.« Er sah auf Mandy nieder. Mandy hatte jetzt die Knie unter sich. Er war dabei, aus einem tiefen Brunnen zu klettern, stückweise, jedes Mal ein paar Zentimeter. Er atmete keuchend. »Was für ein gesprächiger Bursche er doch ist«, sagte Olds, »sobald er mal nicht drei Rechtsverdreher dabei hat, die ihm die Lippe zuknöpfen.« Er riss Menendez auf die Füße. Mandys Nase blutete. Er fingerte das Taschentuch aus seiner weißen Smokingjacke und hielt es sich an die Nüstern. Er sagte kein Wort. »Sie sind reingelegt worden, edler Herr«, teilte Olds ihm bedächtig mit. »Ich gräme mich zwar nicht zu Tode wegen McGoon, das war bei ihm mal fällig, aber er war Polizist und Dreckskerle wie Sie lassen die Finger von Polizisten. Ein für allemal.« Menendez senkte das Taschentuch und sah Olds an. Er sah mich an. Er sah den Mann an, der im Sessel gesessen hatte. Er drehte sich langsam um und sah den ruppigen Max an neben der Tür. Sie alle sahen ihn an. In ihren Gesichtern war nichts. Dann schoss auf einmal aus dem Nichts ein Messer ins Bild und Mandy stürzte sich auf Olds. Olds wich aus, packte ihn mit einer Hand bei der Kehle und schlug ihm mühelos, fast gleichgültig, das Messer aus der Hand. Olds spreizte die Füße, straffte den Rücken, bog leicht die Beine ein und hob Menendez glatt mit der einen Hand, die ihn am Hals hielt, vom Boden. Er trug ihn quer durchs Zimmer und schmetterte ihn gegen die Wand. Dann ließ er ihn daran niedergleiten, ließ aber seinen Hals nicht los. »Rühr mich noch mal auch nur mit einem Finger an, und ich bring dich um«, sagte Olds. »Auch nur mit einem Finger.« Dann ließ er die Hände sinken. Mandy lächelte ihn verächtlich an, betrachtete sein Taschentuch und faltete es wieder zusammen, um das Blut zu verbergen. Er hielt es sich wieder an die Nase. Er sah auf die Kanone hinunter, mit der er mich geschlagen hatte. Der Mann aus dem Sessel sagte beiläufig, »nicht geladen, selbst wenn du dazu kämst, sie dir zu angeln.« »Ein Kreuz«, sagte Mandy zu Olds. »Sie hatten drei Muskelmänner bestellt«, sagte Olds. »Was sie gekriegt haben, waren drei Beamte aus Nevada. Jemand in Vegas mag die Art nicht, wie sie mit ihren Rechnungen in Rückstand sind. Dieser jemand möchte mit ihnen reden. Sie können mit den Beamten gehen oder Sie können mit mir in die Stadt kommen, wo ein paar Handschellen auf Sie wartet. Es gibt da einige Jungs, die möchten Sie gerne mal aus nächster Nähe sehen.« Gott helfe Nevada, sagte Mandy ruhig und sah sich noch einmal nach dem ruppigen Mexikaner an der Tür um. Dann schlug er ganz schnell ein Kreuz und ging zur Haustür hinaus. Der Max folgte ihm. Dann las der andere, der ausgedörrte Wüstentyp, die Kanone und das Messer auf und ging hinterher. Er schloss die Tür. Olds wartete ohne Bewegung. Ich hörte Türen zuschlagen, dann fuhr ein Wagen davon in die Nacht. »Sind Sie sicher, dass diese Galgenvögel auch wirklich Beamte sind?« fragte ich Olds. Er wandte sich um, als sei er überrascht, mich hier zu sehen. »Sie hatten Sterne«, sagte er kurz. »Gute Arbeit, Bernie, ganz reizend. Glauben Sie etwa im Ernst, er kommt lebend nach Vegas, Sie kaltherziger Schuft?« Ich ging ins Bad, ließ kaltes Wasser laufen und hielt ein vollgesogenes Handtuch gegen meine pochende Backe. Ich sah in den Spiegel. Die Backe war eine unförmige Geschwulst und blau unterlaufen, und sie hatte mehrere Riss- und Schnittwunden, wo der Pistolenlauf den Backenknochen getroffen hatte. Auch unter meinem linken Auge war eine Verfärbung. Ich würde ein paar Tage lang nicht gerade schön aussehen. Dann erschien Olds hinter mir im Spiegel. Er rollte seine verdammte, unangezündete Zigarette zwischen den Lippen herum, wie eine Katze eine halbtote Maus hätschelt, dass sie doch wenigstens noch einmal wegläuft. »Das nächste Mal versuchen Sie nicht wieder, die Polizei auszuschmieren«, sagte er mürrisch. »Glauben Sie etwa, wir haben Sie die Fotokopie bloß aus Gaudi klauen lassen? Wir hatten so das unbestimmte Gefühl, dass Mandy Jagd auf Sie machen würde. Wir haben mit Star ganz kalt Fraktur geredet. Wir haben ihm gesagt, wir könnten zwar das Glücksspiel im Bezirk hier nicht völlig unterbinden, aber wir könnten doch immerhin so dazwischen funken, dass der Gewinn keine reine Freude mehr wäre. Kein Ganove haut einen Polizisten zusammen, auch wenn's 10-mal ein schlechter Polizist ist, und kommt ungeschoren davon auf unserem Gebiet.« Er kam mit seinem straffen Gesicht ganz nah an mich heran. »Ich hasse Spieler«, sagte er mit rauer Stimme. »Ich hasse sie genauso, wie ich Rauschgifthändler hasse. Sie nähren eine Seuche, die genauso verderblich ist wie die Rauschmittelsucht. Glauben Sie etwa, all diese Paläste in Reno und Vegas sind bloß zum harmlosen Vergnügen da? Quatsch! Die sind für den kleinen Mann, den armen Schlucker und Habenichts, der mit der Lohntüte in der Tasche unterwegs aussteigt und das ganze Haushaltsgeld fürs Wochenende verliert. Der reiche Spieler verliert 40 Riesen und lacht sich bloß eins und kommt wieder, um noch mehr zu verlieren. Aber das große Geschäft, mein Freund, das lebt nicht von den reichen Spielern. Der große Schmuh läuft übers Kleingeld, den Vierteldollar, den halben, den ganzen gelegentlich, sogar mal einen Fünfer. Das sind die eigentlichen Einnahmen der Bande, und sie laufen wie das Wasser aus der Leitung im Badezimmer in ihre Taschen, ein ständiger Strom, der nie aufhört zu fließen. Wenn ich höre, dass jemand einen professionellen Spieler umlegen will, dann ist das jedes Mal Musik für mich, ich höre es gerne. Und jedes Mal, wenn der Staat den Spielcasinos Geld abknöpft und das Besteuerung nennt, trägt er mit dazu bei, die Gangster im Geschäft zu halten. Der Friseur oder das Mädchen im Schönheitssalon kassiert 2 Eier pro Nase. Die sind für das Syndikat, das in Wirklichkeit die Profite macht. Die Leute wollen doch eine ehrliche Polizei, oder? Wofür denn? Damit sie den Kerls Glückwunschkarten schickt? Wir haben in unserem Staat hier legale Pferderennen und sie laufen das ganze Jahr. Da geht auch alles ehrlich zu und der Staat macht seinen Schnitt und auf jeden Dollar Auszahlung kommen 50, die bei den Buchmachern bleiben. Es gibt so 8 oder 9 Rennen pro Veranstaltung und in der Hälfte davon, die kleinen mal gar nicht gerechnet, kann jederzeit der Wurm drin sitzen, kann das Ergebnis durch Bestechung manipuliert sein, wenn jemand das will. Ein Jockey kann nur auf eine einzige Art ein Rennen gewinnen, aber er kann's auf 20 Arten verlieren. Und wenn alle paar Meter ein Aufpasser steht, so kann der doch nicht das Geringste dran ändern, wenn der Jock seine Sache versteht. Das nennt man legales Spiel, mein Freund. Ein sauberes, ehrliches Geschäft, staatlich anerkannt. Also muss doch alles in Ordnung sein, oder? Nicht in meinen Augen, nein, nicht in meinen Augen. Denn es ist Spiel und schafft neue Spieler. Und so pflanzt sich das wie eine ewige Krankheit fort. Und wenn Sie alles zusammenzählen, gibt's am Ende nur eine Bezeichnung dafür. Eine Seuche. »Fühlen Sie sich jetzt besser?« fragte ich ihn und tupfte etwas Jod auf meine Wunden. »Sicher, fahren Sie mir ruhig über den Mund. Ich bin bloß ein Privatmann. Kommen Sie mal wieder auf den Teppich, Bernie. Wir haben nicht deshalb Gangster- und Verbrechersyndikate und Killertrupps, weil im Rathaus und in der Legislative unehrliche Politiker und ihre Handlanger den Ton angeben. Verbrechen ist keine Seuche, sondern ein Symptom. Die Polizei kommt mir dabei immer wie ein Arzt vor, der gegen einen Gehirntumor Aspirin verschreibt. Einmal abgesehen davon, dass sie ihre Krankenbesuche überhaupt lieber mit dem Gummiknüppel absolvieren würde. Wir sind ein großes, energisches, reiches, wildes Volk. Und das Verbrechen ist der Preis, den wir dafür zahlen. Und das organisierte Verbrechen ist der Preis, den wir für Organisation und Ordnung zahlen. Das organisierte Verbrechen ist einfach die dreckige Kehrseite unserer schönen Dollarmedaille. Und was ist die saubere Seite? Ich habe sie noch nie zu sehen gekriegt. Vielleicht könnte Harlan Potter Ihnen da Auskunft geben. Trinken wir was? Hübsch sah das aus, wie sie zur Tür reinkam, sagte Olds. Noch hübscher sah es aus, wie Mandy mit dem Messer auf sie losging. Schwamm drüber, sagte er und streckte mir die Hand hin. Wir tranken ein Glas zusammen und dann ging er. Ich sah ihm nach, wie er durch die Bäume nach oben stieg, den Lichtkegel einer Taschenlampe vor sich und dann hinter dem Hügelkamm verschwand. Ich verschloss die Tür, mixte mir noch einen weiteren leichten Drink, ging wieder ins Wohnzimmer und setzte mich hin. Ich sah auf die Uhr. Es war noch früh. Es schien mir nur so, als sei es endlos lange her, dass ich nach Hause gekommen war. Ich ging zum Telefon, wählte das Fernamt und nannte Mrs. Lorings Nummer. Der Butler fragte, wer am Apparat sei, dann ging er nachsehen, ob Mrs. Loring da wäre. Sie war. »Ich war nun doch die Ziege. Ganz recht«, sagte ich. »Aber Sie haben den Tiger lebendig gefangen. Ich bin ein bisschen ramponiert.« »Das müssen Sie mir gelegentlich mal erzählen.« Ihre Stimme klang ungefähr so weit entfernt, als sei sie bereits in Paris. »Ich könnt's Ihnen bei einem Drink erzählen, wenn Sie Zeit hätten.« »Heute Abend noch? Oh, ich packe gerade meine Sachen, um auszuziehen. Ich fürchte, das ist unmöglich.« »Klar, sehe ich ein. Nun, ich hab bloß gedacht, es interessiert Sie vielleicht. War nett von Ihnen, dass Sie mich gewarnt haben. Es hat überhaupt nichts mit Ihrem alten Herrn zu tun.« »Sind Sie sicher?« »Absolut.« »Oh, einen kleinen Moment mal. Sie war eine Zeit lang weg, dann kam sie wieder und ihre Stimme klang wärmer jetzt. Vielleicht könnte ich's doch einrichten. Wo dachten Sie denn?« »Das können Sie selbst bestimmen. Irgendwo. Ich habe heute Abend zwar keinen Wagen, aber ich kann mir ein Taxi nehmen.« »Unsinn, ich hole Sie ab, aber es wird noch eine Stunde oder länger dauern. Wie ist Ihre Adresse dort?« Ich sagte sie ihr und sie legte auf. Ich machte das Licht im Portikus an und stand dann in der offenen Tür und sog die Nacht in meine Lungen. Es war kühler geworden. Ich ging wieder hinein und versuchte, Lonnie Morgan anzurufen, konnte ihn aber nicht erreichen. Dann meldete ich aus einem plötzlichen tollen Einfall heraus ein Ferngespräch nach Las Vegas an. Terrapin Club. Mr. Randy Starr. Ich glaubte nicht ernstlich, dass er an den Apparat kommen würde, aber er kam. Er hatte eine ruhige, sichere, weltmännische Stimme. »Nett, dass Sie mal von sich hören lassen, Marlowe. Ein Freund von Terry ist auch mein Freund. Was kann ich für Sie tun?« »Mandy ist unterwegs.« »Unterwegs wohin?« »Nach Vegas mit den drei Schlägern, die Sie ihm nachgeschickt haben, in einem großen schwarzen Caddy mit rotem Scheinwerfer und Sirene. Einem von Ihren darf ich doch annehmen?« Er lachte. »In Vegas hat mal ein Zeitungsmensch gesagt, benutzen wir Cadillacs als Wohnwagen. Worum dreht sich's denn dabei?« »Mandy hat mir hier in meinem Haus mit zwei harten Jungs aufgelauert. Er wollte mir, ganz gelinde gesagt, einen Denkzettel verpassen wegen eines Zeitungsartikels, von dem er anscheinend annahm, dass ich dahinter steckte.« »Und steckten Sie dahinter?« »Ich besitze keinerlei Zeitungen, Mr. Starr. Und ich besitze keinerlei harte Jungs in Cadillacs, Mr. Marlowe. Es waren vielleicht Beamte. Entzieht sich meiner Kenntnis. Sonst noch was?« »Er hat mich mit der Pistole geschlagen. Ich habe ihm in den Bauch getreten und seine Nase mit meinem Knie behandelt. Er machte einen recht unzufriedenen Eindruck. Trotzdem hoffe ich, er kommt lebendig nach Vegas.
Aber sicher wird er das, wenn er sich so auf den Weg gemacht hat, wie Sie sagen. Aber ich fürchte, wir müssen unser Gespräch ein bisschen kurz fassen jetzt. Nur eine Sekunde noch, Star. Waren Sie an dieser Geschichte in Otterto Clan mitbeteiligt? Oder hat Mandy das allein gemacht? Wie bitte?
Machen Sie mir nichts vor, Star. Mandy war nicht bloß aus dem Grund wütend auf mich, den er mir genannt hat. Jedenfalls nicht so wütend, dass er mir in meinem Haus auflauern musste, um mir dieselbe Abreibung zu verpassen, die er dem großen Willy Magoon verpasst hat. Das Motiv reicht nicht aus. Er hatte mich gewarnt, meine Nase aus der Sache zu lassen und nicht im Fall Lennox herumzustöbern. Ich hab's trotzdem getan, einfach weil es sich so ergab. Folglich tat er, was ich Ihnen erzählt habe. Folglich war noch mehr an der Sache dran.
»Ich verstehe«, sagte er langsam und immer noch milde und ruhig. »Sie meinen, an den Umständen von Terrys Tod war vielleicht etwas nicht ganz koscher.« Er hat sich zum Beispiel nicht selber erschossen, sondern irgendwer anders tat das. Ich meine, die Einzelheiten könnten uns da weiterhelfen. Er hat ein Geständnis geschrieben, das falsch war. Er hat einen Brief an mich geschrieben, der richtig aufgegeben wurde. Ein Kellner oder Laufjunge in dem Hotel wollte ihn rausschmuggeln und für ihn in den Kasten stecken. Er selber saß im Hotel fest und konnte nicht raus. In dem Brief steckte ein großer Geldschein. Und als Terry gerade mit dem Brief fertig war, klopfte es an die Tür. »Ich möchte gern wissen, wer da ins Zimmer gekommen ist.«
»Warum?«
»Wenn es ein Page oder ein Kellner gewesen wäre, hätte Terry dem Brief noch eine Zeile hinzugefügt und mir das geschrieben. Wenn es ein Polizist war, dann wäre der Brief wohl kaum abgegangen. Also wer war es? Und warum hat Terry dieses Geständnis geschrieben?«
»Keine Ahnung, Marlowe. Nicht die geringste Ahnung.«
»Tut mir leid, Sie behelligt zu haben, Mr. Starr.«
»Aber nicht doch. Es hat mich gefreut, von Ihnen zu hören.«
Als der Wagen draußen hielt und die Tür aufsprang, ging ich hinaus und blieb oben an der Treppe stehen, um hinunterzurufen. Aber der mittelältliche, farbige Chauffeur hielt ihr bereits die Tür auf, dass sie aussteigen konnte. Dann folgte er ihr die Stufen hinauf, ein Nachtköfferchen in der Hand. Also wartete ich einfach. Sie kam oben an und wandte sich an den Chauffeur. »Mr. Marlowe wird mich dann ins Hotel fahren, Amos. Danke für alles. Ich rufe Sie morgen früh an.«
»Jawohl, Mrs. Loring. Darf ich Mr. Marlowe eine Frage stellen?«
»Aber gewiss, Amos.« Er setzte das Nachtköfferchen hinter der Tür ab und sie ging an uns vorbei ins Haus und ließ uns allein.
»Ich werde alt. Ich werde alt. Bald trage ich meine Hosen kalt.«
»Was bedeutet das, Mr. Marlowe?«
»Einen blauen Dunst, es klingt bloß gut.«
Er lächelte.
»Es ist aus dem Liebeslied von J. Alfred Prufrock. Hier wäre noch etwas. Im Zimmer gehen Frauen bewegt und froh und sprechen von Michelangelo. Vermittelt Ihnen dies eine Vorstellung, Sir?«
»Tja, den Verdacht, dass der Bursche von Frauen nicht allzu viel verstanden hat.«
»Genau auch mein Empfinden, Sir. Nichtsdestotrotz bewundere ich T.S. Eliot sehr.«
»Haben Sie gerade nichtsdestotrotz gesagt?«
»Gewiss, das habe ich, Mr. Marlowe. War das nicht korrekt?«
»Doch, durchaus, aber sagen Sie es nie in Gegenwart eines Millionärs. Er könnte denken, Sie wollen ihm auf den Schlips treten.«
Er lächelte traurig.
»Das würde mir nicht im Traum einfallen. Hatten Sie einen Unfall, Sir?«
»Nein, die Sache war Absicht. Gute Nacht, Amos.«
»Gute Nacht, Sir.«
Er ging die Treppe wieder hinunter und ich ging zurück ins Haus. Linda Loring stand mitten im Wohnzimmer und sah sich um.
»Amos hat an der Howard-Universität studiert«, sagte sie.
»Eine sehr sichere Lage hat ihr Haus gerade nicht.
Für einen Mann, dessen Lage selber so unsicher ist. Oder finden Sie?«
»Sichere Lagen gibt es überhaupt nicht.«
»Ihr armes Gesicht, wer hat denn das getan?«
»Mandy Menendez.«
»Und was haben Sie mit ihm gemacht?«
»Nicht viel. Ihm ein oder zwei Tritte versetzt. Er ist in eine Falle gelaufen. Jetzt befindet er sich in Gesellschaft von drei oder vier ruppigen Polizeibeamten auf dem Weg nach Nevada. Vergessen wir ihn.«
Sie setzte sich auf die Couch.
»Was möchten Sie denn trinken?« fragte ich. Ich holte ein Zigarettenkästchen und hielt es ihr hin. Sie sagte, sie wollte nicht rauchen. Sie sagte, zu trinken wäre ihr alles recht. Ich dachte an Champagner, sagte ich. Ich habe zwar keinen Eiskübel, aber kalt ist er. Ich habe ihn seit Jahren aufgehoben, 2 Flaschen, Cordon Rouge. Ich glaube, er ist gut, ich bin kein Kenner. Aufgehoben wofür? Für sie. Sie lächelte, aber sie starrte immer noch mein Gesicht an. Sie sind ja ganz zerschnitten. Sie streckte die Finger aus und berührte ganz leicht meine Backe. Aufgehoben für mich? Das ist doch ein bisschen unwahrscheinlich. Wir haben uns doch erst vor 2 Monaten kennengelernt. Dann habe ich ihn eben aufgehoben, bis wir uns kennenlernten. Ich gehe ihn mal holen. Ich nahm ihr Nachtköfferchen auf und wollte damit aus dem Zimmer. »Wo wollen Sie denn damit hin?« fragte sie scharf. »Das ist doch Ihr Nachtköfferchen, oder? Stellen Sie's hin und kommen Sie wieder her.« Ich tat das. Ihre Augen waren munter und zugleich waren sie schläfrig. »Das ist ja was ganz Neues«, sagte sie langsam, »wirklich was ganz Neues. In welcher Hinsicht? Sie haben mich nie auch nur mit einem Finger angerührt. Keine Annäherungsversuche, keine anzüglichen Bemerkungen, kein Fummeln, kein gar nichts. Ich dachte, Sie wären ruppig, sarkastisch, gemein und kalt.« »Bin ich wohl auch. Gelegentlich.« »Jetzt bin ich hier und auf einmal sieht es so aus, als wollten Sie mich, wenn wir ein entsprechendes Quantum Champagner-Intus haben, ohne weitere Vorsprüche beim Kragen nehmen und aufs Bett schmeißen. Ist das richtig?« »Offen gestanden«, sagte ich, »so eine ähnliche Idee hat sich in meinem Hinterkopf schon geregt.« »Ich bin geschmeichelt, aber mal angenommen, ich will das so nicht. Ich mag Sie sehr.« »Aber daraus folgt doch noch nicht, dass ich auch mit Ihnen ins Bett möchte. Ziehen Sie da nicht etwas voreilige Schlüsse, bloß weil ich zufällig ein Nachtköfferchen mitgebracht habe?« »Könnte schon sein, dass ich einen Fehler gemacht habe«, sagte ich. Ich ging, holte ihr Nachtköfferchen und stellte es wieder neben die Haustür. »Ich sehe jetzt mal nach dem Champagner.« »Ich wollte Sie nicht verletzen, vielleicht heben Sie sich den Champagner doch für eine günstigere Gelegenheit auf.« »Es sind bloß 2 Flaschen«, sagte ich. »Eine wirklich günstige Gelegenheit würde ein Dutzend erfordern.« »Oh, ich verstehe«, sagte sie, plötzlich ärgerlich. »Ich soll also bloß Lückenbüßerin sein, bis mal eine des Weges kommt, die schöner und attraktiver ist. Allerbesten Dank. Jetzt haben Sie mich verletzt. Aber immerhin weiß ich jetzt auch, dass ich hier sicher bin. Und das ist ja wohl auch etwas.« »Wenn Sie glauben, eine Flasche Champagner macht aus mir ein Flittchen, da kann ich Ihnen nur versichern, dass Sie sich gewaltig auf dem Holzweg befinden. Ich habe ja meinen Fehler schon zugegeben. Die Tatsache, dass ich Ihnen erzählt habe, ich lasse mich von meinem Mann scheiden und dass ich mich von Amis hier mit einem Nachtköfferchen habe absetzen lassen, macht mich noch lange nicht zu einer leichten Beute«, sagte sie, immer noch ärgerlich. »Dieser verdammte Nachtkoffer«, grollte ich, »zum Teufel mit dem blöden Ding. Erwähnen Sie ihn noch ein einziges Mal und ich schmeiße ihn die Treppe runter.« »Sie brauchen doch nicht gleich so in Wut zu geraten«, sagte sie und wurde rot. »Das ist bloß wieder ein anderes Gambit«, fauchte ich. »Ich kenne 50 davon und finde sie alle abscheulich. Sie sind allesamt unecht und alle haben sie etwas Schiefes und Schielendes an sich.« Sie stand auf, kam dicht an mich heran und fuhr mit den Fingerspitzen zart über die Schnitte und Schwellungen in meinem Gesicht. »Es tut mir leid, ich bin eine müde und enttäuschte Frau. Bitte seien Sie nett zu mir. Ich bin für niemanden ein Gewinn. Sie sind nicht müde und Sie sind nicht schlimmer enttäuscht als die meisten Leute. Wenn es nach den Regeln ginge, müssten Sie genauso ein seichtes, verdorbenes, promiskuöses Luder sein, wie Ihre Schwester war. Durch irgendein Wunder sind Sie's nicht. Sie haben in Ihrer Familie die ganze Ehrlichkeit und den größten Teil Mumm abgekriegt. Sie brauchen niemanden, der nett zu Ihnen ist.« Ich drehte mich um, ging aus dem Zimmer und durch die Halle in die Küche, nahm eine der Champagnerflaschen aus dem Eisschrank, ließ den Korken knallen, füllte rasch 2 flache Schalen und trank die eine herunter. Das Prickeln trieb mir die Tränen in die Augen, aber ich leerte das Glas. Ich füllte es neu, dann stellte ich den ganzen Krempel auf ein Tablett und schleppte es ins Wohnzimmer. sie war nicht mehr da. Das Nachtköfferchen war nicht mehr da. Ich setzte das Tablett ab und öffnete die Haustür. Ich hatte nichts davon gehört, dass sie aufgegangen war. Und sie hatte ja auch gar keinen Wagen. Ich hatte überhaupt nichts gehört. Dann sprach sie auf einmal hinter mir. Idiot, hast du geglaubt, ich laufe dir einfach weg? Ich schloss die Tür und drehte mich um. Sie hatte ihr Haar gelöst und sie trug Pantoffeln an den nackten Füßen und einen seidenen Morgenrock von der Farbe des Sonnenuntergangs auf einem japanischen Druck. Sie kam ganz langsam auf mich zu mit einem unerwartet scheuen Lächeln. Ich hielt ihr ein Glas hin. Sie nahm es, nahm ein paar Schlückchen von dem Champagner und reichte es mir zurück. »Er ist sehr gut«, sagte sie. Dann kam sie in meine Arme, ganz ruhig und ohne eine Spur von Ziererei, und presste ihren Mund gegen den meinen und öffnete ihre Lippen und ihre Zähne. Die Spitze ihrer Zunge suchte nach meiner. Nach einer langen Zeit zog sie den Kopf zurück, behielt aber die Arme um meinen Nacken. Sie war wie verträumt. »Das wollte ich schon die ganze Zeit«, sagte sie. »Ich musste nur einfach immer wieder Zicken machen. Ich weiß nicht, warum. Bloß die Nerven vielleicht. Ich bin gar kein Flittchen, überhaupt nicht. Ist das schlimm?« »Wenn ich gedacht hätte, dass du eins wärst, hätte ich gleich beim ersten Mal schon einen Annäherungsversuch gemacht, wo ich dich bei Victor in der Bar traf.« »Ich möchte deine arme Backe küssen«, sagte sie, und tat es. »Sie ist glühend heiß«, sagte sie. »Alles Übrige an mir ist eiskalt.« »Ist es gar nicht. Ich will meinen Champagner. Warum? Er wird schal, wenn wir ihn nicht trinken. Außerdem mag ich's, wie er schmeckt. Na gut. Liebst du mich sehr? Oder tust du's erst, wenn ich ins Bett mit dir gehe?« »Schon möglich. Du musst nicht ins Bett mit mir gehen, weißt du? Ich bestehe nicht unbedingt darauf.« »Vielen Dank. Ich will mein Champagner.« »Wie viel Geld hast du eigentlich?« »Alles zusammen, wie soll ich das wissen? So 8 Millionen Dollar ungefähr.« »Ich habe beschlossen, mit dir ins Bett zu gehen.« »Also käuflich«, sagte sie. »Ich habe den Champagner bezahlt.« »Zum Teufel mit dem Champagner«, sagte sie. Eine Stunde später streckte sie einen nackten Arm aus, streichelte mein Ohr und sagte, »Könntest du in Erwägung ziehen, mich zu heiraten?« »Das würde keine 6 Monate halten.« »Um Gottes Willen, ja«, sagte sie. »Und wenn? Wär's das nicht wert? Was erwartest du denn vom Leben? Vollen Versicherungsschutz gegen alle möglichen Risiken?« »Ich bin 42 Jahre alt. Ich bin von langer Unabhängigkeit verdorben. Du bist auch ein bisschen verdorben, wenn auch nicht sehr. Vom Geld.« »Ich bin 36, es ist keine Schande, Geld zu haben und keine Schande, es zu heiraten. Die meisten, die es haben, verdienen es nicht und wissen auch nicht, wie sie sich benehmen sollen damit. Aber das dauert sowieso nicht mehr lange, es wird wieder einen Krieg geben und wenn er zu Ende ist, wird kein Mensch mehr Geld haben, außer den Gangstern und Ganoven. Uns Übrige wird man besteuern, bis wir auf Null sind.« Ich streichelte ihr Haar und wand mir eine Strähne davon um den Finger. »Vielleicht hast du recht. Wir könnten nach Paris fliegen und uns eine wunderbare Zeit machen.« Sie richtete sich halb auf einem Ellbogen auf und sah auf mich nieder. Ich sah den Glanz ihrer Augen, aber ihren Ausdruck konnte ich nicht erkennen. »Hast du etwas gegen die Ehe?«
»Für 2 Menschen unter 100 ist sie wunderbar. Der Rest plagt sich bloß damit ab.
Ich will noch Champagner.«
»Außerdem, sagte ich, wäre ich doch bloß eine Episode für dich. Die erste Scheidung ist die einzige, die einen mitnimmt. Danach ist's nur noch ein ökonomisches Problem. Also für dich keins. Heute in 10 Jahren würdest du vielleicht auf der Straße an mir vorbeigehen und überlegen, wo zum Teufel du mich schon mal gesehen hast, falls du mich überhaupt bemerktest.«
Du mit deiner Selbstgenügsamkeit, deiner Selbstzufriedenheit, deinem Selbstvertrauen. Kommt man denn gar nicht an dich ran, du Schuft? Ich will noch Champagner. So wie es jetzt ist, wirst du dich an mich erinnern. Selbstgefälligkeit auch noch, und was für eine. Nur im Moment ein bisschen angeschlagen. Du glaubst, ich würde mich an dich erinnern? Ganz egal, mit wie vielen Männern ich inzwischen verheiratet war oder geschlafen hatte? Glaubst du, ich würde mich an dich erinnern? Warum sollte ich? Tut mir leid, ich habe meinen Fall zu hoch eingestuft. Ich hole dir jetzt deinen Champagner. Sind wir nicht unwahrscheinlich lieb und vernünftig? Fragte sie sarkastisch. Ich bin eine reiche Frau, Schatz, und ich werde noch viel, viel reicher werden. Ich könnte dir die ganze Welt kaufen, wenn der Kauf sich lohnte. Was hast du denn jetzt? Ein leeres Haus, wenn du heimkommst, wo nicht einmal ein Hund oder eine Katze auf dich wartet, ein kleines, muffiges Büro, in dem du herumsitzt, bis wieder ein Auftrag kommt. Selbst wenn ich mich scheiden ließe von dir, würde ich dich dahin nie wieder zurücklassen. Wie wolltest du mich denn aufhalten? Ich bin nicht Terry Lennox. Bitte, lass uns von dem nicht reden. Und auch nicht von dem goldenen Eiszapfen der Wade-Ziege. Und nicht von ihrem armen, betrunkenen, gesunkenen Mann. Willst du der Einzige sein, der mich abgewiesen hat? Was für ein Triumph ist das eigentlich? Ich habe dir das größte Kompliment gemacht, das ich zu machen weiß. Ich habe dich gebeten, mich zu heiraten. Du hast mir ein noch größeres Kompliment gemacht. Sie fing an zu weinen. Du dummer Kerl, ach du dummer Kerl. Ihre Wangen waren nass. Ich konnte die Tränen darauf spüren. Nimm doch ruhig an, es dauerte bloß 6 Monate oder 1 Jahr oder 2 Jahre. Was hättest du denn verloren? Außer dem Staub auf deinem Büroschreibtisch, dem Dreck an deinen Jalousien und der Einsamkeit eines ziemlich leeren Lebens. Willst du immer noch Champagner? Also gut. Ich zog sie fest an mich und sie weinte an meiner Schulter. Sie war gar nicht verliebt in mich und wir beide wussten das. Sie weinte nicht meinetwegen. Es war für sie nur einfach an der Zeit, ein paar Tränen zu vergießen. Ich goss ihr noch etwas Champagner ein und lachte sie an. Sie trank langsam, dann drehte sie sich nach der anderen Seite um und fiel mir quer über die Knie. »Ich bin müde«, sagte sie, »diesmal wirst du mich tragen müssen.« Nach einer Weile schlief sie ein. Sie schlief am Morgen immer noch, als ich aufstand und Kaffee machte. Ich duschte, rasierte mich und zog mich an. Da wachte sie dann auf. Wir frühstückten zusammen. Ich telefonierte nach einem Taxi und trug ihr das Nachtköfferchen die Treppe hinunter. Wir nahmen Abschied. Die Franzosen haben eine Redensart dafür. Die Kerls haben für alles eine Redensart. Und sie stimmt immer. Abschied nehmen heißt ein bisschen sterben.
Sewell Endicott sagte, er habe noch länger zu arbeiten und ich könnte am Abend gegen 7:30 mal vorbeikommen. Er starrte mich schweigend an, nachdem ich Platz genommen hatte, dann sagte er, »Also wenn ich je einem sturen Hund begegnet bin, dann sind Sie das. Erzählen Sie mir bloß nicht, Sie buddeln immer noch in dieser verkorksten Geschichte herum.« »Etwas bereitet mir da noch Kopfzerbrechen.« »Geht es in Ordnung jetzt, wenn ich davon ausgehe, dass Sie die Vertretung von Mr. Harlan Potter hatten, als Sie mich damals im Knast besuchen kamen?« Er nickte. »Und dass Sie, als Sie nach Otatoklan gingen, zeitweilig mit den Befugnissen eines Beamten der Oberstaatsanwaltschaft ausgestattet waren?«
»Ja, aber darauf brauchen Sie nun wirklich nicht ewig und 3 Tage herumzureiten, Marlowe. Die Verbindung war ganz wertvoll für mich.« »Vielleicht habe ich ihr auch zu viel Gewicht beigemessen. Sie ist es doch hoffentlich noch.«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, das ist vorbei. Mr. Potter lässt seine Rechtsangelegenheiten jetzt durch Anwaltsfirmen in San Francisco, New York und Washington erledigen. Wahrscheinlich hasst er mich wie die Pest, falls ich ihm mal einen Gedanken wert bin.« Endicott lächelte. Seltsamerweise gibt er die ganze Schuld seinem Schwiegersohn, Dr. Loring. Ein Mann wie Harlan Potter muss jemanden haben, dem er die Schuld geben kann. Dass er selber was falsch gemacht haben könnte, geht ja doch nicht an. Er ist der Ansicht, wenn Loring die Frau nicht mit gefährlichen Drogen gefüttert hätte, wäre alles nicht passiert. Da irrt er sich sehr. Sie haben Terry Lennox Leiche in Otatoklan gesehen, nicht?
In der Tat, das hab ich. In der Werkstatt hinten bei einem Möbeltischler. Eine richtige Leichenhalle haben die da nicht. Der Mann hat auch den Sarg gemacht. Der Körper war eiskalt. Ich habe die Wunde an der Schläfe gesehen. Die Identität steht außer Frage, falls Sie irgendwelche Ideen in dieser Richtung haben sollten.
Nein, Mr. Endicott, die habe ich nie gehabt, weil eine Verwechslung in seinem Fall ja wohl kaum möglich war. Ein bisschen verändert war er aber doch wohl, oder?
Gesicht und Hände gedunkelt, das Haar schwarz gefärbt, aber die Narben waren immer noch auffällig.
Und die Fingerabdrücke ließen sich natürlich leicht mit Hilfe von Gegenständen, die er zu Hause in der Hand gehabt hätte, verifizieren.
Ich habe von Terry noch einen Brief bekommen. Potter dürfte darüber Bescheid wissen. Ich habe es seiner Tochter erzählt, Mrs. Loring, hab ihn ihr auch gezeigt. Es steckte ein Madison-Porträt drin.
Ein was?
Ein 5.000-Dollar-Schein.
Er zog die Brauen hoch.
Ach, wirklich? Nun, leisten konnte er sich das bestimmt. Seine Frau hatte ihm eine runde Viertelmillion geschenkt, als sie zum zweiten Mal heirateten. Ich habe so die Vorstellung, dass er überhaupt wohl nach Mexiko gehen wollte und dort leben, ganz unabhängig davon, was dann passierte. Was mit dem Geld geworden ist, weiß ich nicht. Ich hatte nichts damit zu tun.
Hier ist der Brief, Mr. Endicott, wenn Sie ihn vielleicht lesen möchten.
Ich zog ihn heraus und gab ihn ihm. Er las ihn sorgfältig, wie Anwälte immer lesen. Er legte ihn auf den Schreibtisch und starrte zurückgelehnt ins Leere.
»Ein bisschen literarisch finden Sie nicht?« sagte er ruhig. »Ich frag mich, warum er es wohl getan hat.
Sich umgebracht? Gestanden? Oder mir den Brief geschrieben?«
»Gestanden und sich umgebracht, natürlich«, sagte Endicott scharf. »Der Brief ist durchaus verständlich. Wenigstens haben Sie eine ganz ordentliche Entschädigung für das bekommen, was Sie für ihn getan haben. Und was seither?«
»Der Briefkasten stört mich«, sagte ich. »Wo er sagt, direkt unter dem Fenster war ein Briefkasten an der Straße. Und der Hotelkellner würde den Brief so halten, dass er sehen könne, wenn er ihn in den Schlitz steckte.«
Etwas in Endicotts Augen schlief ein.
»Warum?« fragte er gleichgültig.
»In einem Kaff wie Otatoklan haben die doch so etwas gar nicht«, sagte ich.
»Weiter?«
»Zuerst ist mir das gar nicht aufgegangen. Dann habe ich den Ort mal unter die Lupe genommen. Ein bloßes Dorf, Bevölkerung schätzungsweise 1000 oder 1200, eine Straße teilweise gepflastert. Der Chefe hat als Dienstwagen einen alten Ford. Das Postamt befindet sich in der Ecke eines Ladens, der Chanceria, der Metzgerei. Ein Hotel bloß, ein paar Kantinas, keine guten Straßen, ein kleiner Flugplatz. In den Bergen rundum wird gejagt, ziemlich viel, daher der Flugplatz. Die einzige anständige Möglichkeit, da überhaupt hinzukommen. Weiter, dass die Gegend Jagdgebiet ist, weiß ich. Tja, und da gibt's also einen Briefkasten an der Straße. Wie's da einen Rennplatz gibt und eine Hunderennbahn und einen Golfplatz und ein Chai Alai Fronton und einen Kurpark mit farbig angestrahlten Wasserspielen und einem Konzertpavillon.
Dann hat er sich eben geirrt, sagte Endicott kalt. Vielleicht war es etwas, was für ihn wie ein Briefkasten aussah, sagen wir ein Behältnis für Abfälle.
Ich stand auf. Ich langte nach dem Brief, faltete ihn wieder zusammen und steckte ihn in die Tasche zurück.
»Ein Behältnis für Abfälle«, sagte ich, »klar. Das ist des Rätsels Lösung. Angestrichen mit den mexikanischen Farben grün-weiß-rot und oben drüber ein Schild mit der großen, deutlichen Schablonenaufschrift »Haltet unsere Stadt sauber«, auf Spanisch natürlich, und drumherum gelagert 7 räudige Hunde.«
Er paffte Rauch in die Luft und sah zu, wie er verschwebte. Was schließen Sie daraus? Es ist da ein Vertuschungsmanöver veranstaltet worden aus augenfälligen Gründen, und ein weiteres Vertuschungsmanöver wurde in Ottatoklan veranstaltet aus allerdings ganz anderen Gründen. Was schließen Sie daraus? Fragte er mich noch einmal und viel schärfer. Was schließen Sie daraus? Er gab mir keine Antwort, also bedankte ich mich für die Zeit, die er mir geopfert hatte, und verabschiedete mich. An einem Freitagmorgen fand ich in meinem Büro einen Fremden, der auf mich wartete. Er war Mexikaner oder vielleicht auch Südamerikaner und gut gekleidet. Er saß am offenen Fenster und rauchte eine braune Zigarette, die ein starkes Aroma hatte. Er war hochgewachsen und sehr schlank und sehr elegant, trug einen gepflegten, dunklen Schnurrbart und dunkles Haar, das etwas länger war, als wir es tragen, und einen rehfarbenen Anzug aus irgendeinem locker gewebten Stoff. Die Augen bedeckte eine grüne Sonnenbrille. Er stand höflich auf. »Señor Marlowe, was kann ich für Sie tun?« Er überreichte mir ein gefaltetes Blatt Papier. »Un aviso de parte del señor Starr en Las Vegas, señor. ¿Habla usted español?« »Ja, aber nicht schnell. Englisch wäre mir lieber.« »Dann also Englisch«, sagte er. »Mir ist es gleich.« Ich nahm das Blatt und las es. »Hiermit empfehle ich Ihnen Cisco Majoranos, einen Freund von mir. Ich glaube, er kann Ihnen Aufklärung geben. S. Punkt.« »Gehen wir hinein, Señor Majoranos«, sagte ich. Ich hielt ihm die Tür auf. Er roch nach Parfum, als er an mir vorbeiging. Auch seine Brauen sahen ganz schrecklich etepetete aus. Aber vermutlich war er gar nicht so etepetete, wie er wirkte, denn beide Seiten seines Gesichts zeigten Narben von Messerstichen. Er setzte sich in den Kundensessel und schlug die Beine übereinander. »Sie wünschen bestimmte Auskünfte über Señor Lennox«, ist mir gesagt worden. »Nur über die letzte Szene.« »Ich war zu der Zeit dort, Señor.« »Ich hatte eine Stellung in dem Hotel.« Er zuckte die Achseln. »Unbedeutend und natürlich nur vorübergehend. Ich war der Tagportier.« Er sprach perfekt Englisch, aber mit spanischem Rhythmus. »Spanisch«, das heißt das amerikanische Spanisch, hat einen ganz eigenartigen, ausgeprägten Tonfall, der für ein amerikanisches Ohr mit dem Satzsinn gar nichts zu tun zu haben scheint. Es klingt wie die Dünung des Meeres. »Sie sehen an sich gar nicht danach aus«, sagte ich. »Man gerät manchmal in Schwierigkeiten. Wer hat den Brief an mich expediert?« »Ich weiß von dem Brief, Señor. Der Mosso hatte Angst, nach oben zu gehen zu diesem Señor Lennox, nachdem die Guarda vor dem Zimmer postiert war. Der Polizist oder Bulle, wie Sie sagen. Darum habe ich den Brief selber zum Correo gebracht. Nach dem Schuss. Sie verstehen. Sie hätten mal einen Blick hineinwerfen sollen. Es steckte ein großer Geldschein drin. Der Brief war versiegelt«, sagte er kalt. »El honor no se mueve de lado como les congrejos«, das heißt, die Ehre bewegt sich nicht nach der Seite wie ein Krebs, Señor. Ich bitte um Vergebung, möchten Sie fortfahren? Señor Lennox hatte eine 100-Peso-Note in der linken Hand, als ich ins Zimmer kam, und machte der Guarda die Tür vor der Nase zu. In der rechten Hand hatte er eine Pistole. Auf dem Tisch vor ihm lag der Brief. Außerdem noch ein anderes Schriftstück, das ich nicht gelesen habe. Ich habe die Note zurückgewiesen.« »Zu viel Geld«, sagte ich. Aber er reagierte nicht auf den Sarkasmus. Er bestand jedoch darauf. So nahm ich die Note schließlich an und gab sie später dem Mosso. Ich habe dann den Brief unter der Serviette des Tabletts, auf dem ihm der vorige Kaffee gebracht worden war, hinausgeschafft. Der Polizist nahm mich scharf in den Blick, aber er sagte nichts. Ich war erst halb die Treppe hinunter, als ich den Schuss hörte. Da habe ich ganz schnell den Brief versteckt und bin wieder nach oben gelaufen. Der Polizist versuchte gerade, die Tür einzutreten. Ich habe mit meinem Schlüssel geöffnet. Señor Lennox war tot.«
Er strich mit den Fingerspitzen sanft an der Schreibtischkante entlang und seufzte. »Den Rest kennen Sie zweifellos.«
»War das Hotel voll?«
»Nicht voll, nein. Gerade ein halbes Dutzend Gäste. Amerikaner?«
»Zwei Americanos del Norte, Jäger.
Richtige Gringos oder bloß umgesiedelte Mexikaner?«
Er strich mit einer Fingerspitze langsam über das rehfarbene Tuch auf seinem Knie.
»Ich glaube, einer von Ihnen hätte ganz gut spanischer Abstammung sein können. Er sprach das Spanisch der Grenze, sehr wenig elegant.«
»Sind Sie überhaupt in die Nähe von Lennox Zimmer gekommen?«
Er hob scharf den Kopf, aber die grüne Brille verfehlte ihre Wirkung auf mich.
»Warum sollten Sie denn, Senor?«
Ich nickte.
»Tja, es war furchtbar nett von Ihnen, dass Sie hereingeschaut und mir berichtet haben, Senor Majoranos. Sagen Sie, Randy, ich weiß gar nicht, wie ich ihm danken soll. Ja?«
»No hay de qué, Senor. Keine Ursache.
Und später, wenn er mal Zeit hat, könnte er mir jemanden schicken, der auch weiß, wovon er redet.«
»Senor!«
Seine Stimme war sanft, aber eisig.
»Sie zweifeln an meinem Wort?«
»Ich rate natürlich nur, das müssen Sie berücksichtigen. Ich kann mich durchaus irren. Diese beiden Amerikaners waren zu einem ganz bestimmten Zweck dort. Sie waren in einem Flugzeug gekommen, sie gaben vor, Jäger zu sein. Einer von ihnen hieß Menendez, ein Spieler. Er hat sich vielleicht unter einem anderen Namen eingetragen, vielleicht aber auch nicht. Das kann ich nicht wissen. Lennox wusste, dass sie da waren. Er wusste auch, warum. Er schrieb mir den besagten Brief, weil er ein Schuldgefühl hatte. Er hatte sein Spiel mit mir getrieben und mich zum Deppen gemacht, und er war ein viel zu netter Kerl, als dass ihm dabei nicht unbehaglich zumute gewesen wäre. Er steckte die Banknote, $5,000 waren es, in den Brief, weil er viel Geld hatte und wusste, ich hatte wenig. Er brachte auch einen kleinen versteckten Hinweis darin unter, der mir auffallen konnte oder nicht. Er war einer von den Menschen, die immer das Richtige tun wollen, denen sich's aber immer unter den Händen zu irgendwas anderem verdreht. Sie sagen, Sie haben den Brief zum Correo gebracht. Warum haben Sie ihn denn nicht in den Kasten vom Hotel gesteckt?«
»Den Kasten, Senor?«
»Den Briefkasten, den Cajón Cartero, wie Sie wohl sagen.«
Er lächelte. »Otatoclan ist nicht Mexico City, Senor. Es ist eine sehr primitive Ortschaft. Ein Straßenbriefkasten in Otatoclan? Kein Mensch würde auch dort verstehen, wozu der gut sein sollte. Kein Mensch würde die Briefe daraus abholen.«
Ich sagte, »Ah ja, nun lassen wir das. Sie haben nie auf einem Tablett Kaffee in Senor Lennox Zimmer gebracht, Senor Majoranos. Sie sind auch nicht an den Polizisten vorbei ins Zimmer gegangen. Aber die beiden Americanos gingen rein. Der Polizist war bestochen natürlich, ebenso noch diverse andere Leute. Einer der Americanos fiel von hinten über Lennox her. Dann nahm er die Mauserpistole, machte eine der Patronen auf, entfernte die Geschossspitze und steckte die Patrone wieder in die Kammer. Dann setzte er Lennox die Kanone an die Schläfe und drückte ab. Das gab eine ziemlich übel aussehende Wunde, tötete ihn aber nicht. Dann wurde er, zugedeckt und gut verborgen, auf einer Trage rausgeschafft. Als später der amerikanische Anwalt erschien, hatte Lennox ein Betäubungsmittel bekommen, war in Eis gepackt worden und lag in einer dunklen Ecke der Carpinteria, wo der Mann gerade einen Sarg zimmerte. Der amerikanische Anwalt sah Lennox dort, er war eiskalt, lag in tiefer Betäubung und an seiner Schläfe war eine blutige, pulvergeschwärzte Wunde. Er sah wirklich mausetot aus. Am nächsten Tag wurde der Sarg mit Steinen darin beerdigt. Der amerikanische Anwalt fuhr mit den Fingerabdrücken sowie einem Schriftstück, das reiner Käse war, wieder nach Hause. Wie gefällt Ihnen das, Senor Majoranos?«
Er zuckte die Achseln.
»Alles durchaus möglich, Senor. Es würde Geld und Einfluss erfordern. Es wäre möglich, vielleicht, wenn dieser Senor Menendez enge Beziehungen zu wichtigen Leuten in Otatoclan gehabt hätte, zum Alcalde, zum Besitzer des Hotels und so weiter.«
Nun, kann auch sein, ist eine gute Idee. Es würde erklären, warum Sie sich ein so abgelegenes Plätzchen wie Otatoklan ausgesucht haben. Er lächelte rasch. Dann kann Senor Lennox ja sogar noch am Leben sein, nicht?
Sicher. Der Schwindel mit dem Selbstmord musste sein, damit das Geständnis eine Basis hatte. Er musste gut genug arrangiert werden, um einen Rechtsanwalt, der früher immerhin mal Oberstaatsanwalt war, zum Narren zu halten. Aber wenn er fehlschlug und platzte, hätte der jetzige Oberstaatsanwalt eine ziemlich saure Suppe auszulöffeln gehabt. Dieser Menendez ist zwar nicht so rabiat, wie er aussieht, aber er war immerhin rabiat genug, mir die Pistole ins Gesicht zu hauen, weil ich mich nicht rausgehalten hatte aus der Sache. Also muss er besondere Gründe gehabt haben. Wenn der Schwindel aufgeflogen wäre, hätte Menendez mitten in einem internationalen Skandal gesteckt. Die Mexikaner können sich mit krummen Touren bei der Polizeiarbeit genauso wenig befreunden wie wir.
»Alles durchaus möglich, Senor. Das weiß ich sehr wohl. Aber Sie haben mich der Lüge bezichtigt. Sie haben gesagt, ich wäre gar nicht in das Zimmer gegangen, in dem sich Senor Lennox befand, und hätte seinen Brief gar nicht an mich genommen.«
»Sie waren schon drin, mein Freundchen, als Sie nämlich den Brief geschrieben haben.« Er griff nach seiner Brille und nahm sie ab. Die Augenfarbe eines Menschen kann niemand verändern. »Ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh für einen Gimlet«, sagte er. Sie hatten an ihm fantastische Arbeit geleistet in Mexico City. Vollkommen hatten sie Terrys Gesicht nicht machen können, aber eine Menge hatten sie doch geschafft. Sie hatten sogar seine Nase verändert, etwas Knochen abgetragen und sie etwas abgeflacht, sodass sie weniger nordisch aussah. Alle Narbenspuren hatten sie nicht beseitigen können, also hatten sie auf der anderen Gesichtsseite ebenfalls ein paar angebracht. Messernarben sind nicht ungewöhnlich in lateinischen Ländern. »Sie haben sogar eine Nervenverpflanzung vorgenommen«, sagte er und berührte die früher schlimme Seite seines Gesichts. »Habe ich's eigentlich einigermaßen getroffen?«
»Ziemlich genau. Ein paar Einzelheiten stimmten nicht, aber die sind unwichtig. Es musste alles ziemlich schnell gehen und manches wurde improvisiert. Und ich wusste selber nicht, wie nun eigentlich alles lief. Man hatte mir bestimmte Anweisungen gegeben, darunter auch die, eine klare Spur zu hinterlassen. Mandy passte es gar nicht, dass ich an sie geschrieben hatte, aber da gab ich nicht nach. Er hat sie ein bisschen unterschätzt. Die kleine Sache mit dem Briefkasten war ihm völlig entgangen.«
»Sie wussten, wer Sylvia umgebracht hatte?«
»Er gab mir keine direkte Antwort. Es ist verflucht schwierig, eine Frau wegen Mordes ans Messer zu liefern. Selbst wenn sie einem nie viel bedeutet hat. Die ganze Welt ist verflucht schwierig. War Harlan Potter in alles eingeweiht?« Er lächelte wieder. »Sähe es ihm ähnlich, das jemandem auf die Nase zu binden?«
»Ich weiß es jedenfalls nicht. Vermutlich hält er mich doch für tot. Wer sollte ihn auch wohl einweihen, wenn ich sie es täten?« Ich stand auf, ohne ihm zu antworten, und ging zum Safe. Ich stellte das Zahlenschloss ein und holte den Umschlag mit dem Madison-Porträt und die 500er-Noten heraus, die nach Kaffee rochen. Ich packte den ganzen Kram auf den Tisch und nahm dann die 500er an mich. »Die behalte ich. So viel ist für Spesen und Nachforschungen draufgegangen. Mit dem Madison-Porträt habe ich hin und wieder gern ein bisschen gespielt, aber es gehört jetzt Ihnen.« Er nahm den Schein vom Tisch, strich ihn zwischen seinen schlanken Fingern glatt und schob ihn gleichgültig in die Innentasche seiner Jacke. Ich bekam einen Hauch Parfum von ihm ab. »Sie hatten ein großes Stück von mir gekauft, Terry. Für ein Lächeln, ein Nicken, ein Winken der Hand und ein paar stille Drinks hin und wieder in einer stillen Bar. Es war nett, solange es währte. Machen Sie's gut, Amigo. Groß Abschied nehmen wollen wir nicht. Das haben wir getan, als es etwas bedeutete. Als es ein trauriges,
einsames und endgültiges Wort war.
»Ich bin zu spät wiedergekommen«, sagte er. »Diese plastischen Geschichten brauchen Zeit.« »Sie wären überhaupt nicht wiedergekommen, wenn ich sie nicht ausgeräuchert hätte.« Plötzlich schimmerten Tränen in seinen Augen. »Sie sind in vielerlei Hinsicht ein sehr lieber Kerl. Ich richte Sie nicht, das habe ich nie getan. Es ist nur einfach so, dass es Sie gar nicht mehr gibt. Sie sind ganz lange schon tot, vorbei und gestorben.« Er stand auf. Ich stand auf. Er streckte eine hagere Hand aus. Mich schüttelte sie. »Also dann, Senor Majoranos, war nett, Sie kennenzulernen, wenn's auch nur kurz war. Leben Sie wohl.« Er drehte sich um, ging durchs Zimmer und hinaus. Ich sah, wie die Tür sich schloss. Ich lauschte seinen Schritten, als er den Korridor aus imitiertem Marmor hinunterging. Nach einer Weile wurden sie schwächer, dann verstummten sie ganz. Ich lauschte trotzdem weiter. Wozu? Wollte ich vielleicht, dass er plötzlich stehen blieb und sich umdrehte und zurückkam und mir das Gefühl ausredete, das ich hatte? Nun, er tat es nicht. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich habe keinen von ihnen allen wieder gesehen, außer den Bullen. Von denen Abschied zu nehmen, ist noch kein Mittel erfunden worden.